Ikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, etwas ganz Schlimmes zu machen, ein Verbrechen zu begehen? Habt ihr irgendwann gemerkt, oh, ich habe ja auch so etwas wie kriminelle Energie? Die meisten von uns betrügen ja nicht, zumindest nicht im großen Stil. Sie rauben auch niemanden aus und bringen niemanden um. Verbrechen faszinieren uns alle trotzdem, egal ob real oder ausgedacht. Vielleicht, weil sie uns an die Grenzen dessen führen, was Menschen anderen antun können? Vielleicht, weil sie Fragen stellen, die wir uns im Alltag nie zu denken trauen? Was treibt jemanden zu einem Verbrechen? Wie dünn ist die Linie zwischen Kontrolle und Kontrollverlust? Und wie steht es um verbrecherische Frauen? Warum sind sie für uns häufig besonders interessant? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 46. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer super spannenden Frau, einer Expertin für Verbrechen. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über Frauen, die aus dem Sudan flüchten, ein Mansplainer, der mal wieder seine Klappe nicht halten kann, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. True Crime fasziniert uns, weil es wirklich passiert ist, weil wir wissen, das hier ist keine Geschichte aus einem Drehbuch, sondern ein Stück Realität, das jemand erlebt, erlitten oder verursacht hat. Verbrechen sind ein Blick in menschliche Abgründe und vielleicht auch ein Spiegel, der uns mehr über unsere Gesellschaft verrät, als uns manchmal lieb ist. Deshalb habe ich mir heute eine Frau eingeladen, die seit Jahrzehnten dort sitzt, wo Wahrheit, Lüge, Angst und Verantwortung aufeinandertreffen, im Gerichtssaal. Heike Borufka ist nicht einfach nur Journalistin. Sie ist eine der bekanntesten Gerichtsreporterinnen im Land. Eine, die Fälle nicht nur beobachtet, sondern versteht. Seit über 30 Jahren begleitet Heike Prozesse, die Deutschland bewegt haben. Von verstörenden Einzeltaten bis hin zu Verbrechen, die die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert haben. Sie kennt die Sprache des Rechts, die Psychologie der TäterInnen und die Geschichten hinter den Schlagzeilen. Mit ihrem Blick verbindet sie etwas, das nur wenige können. Juristische Präzision und menschliche Tiefe. Ihr geht es nicht um Sensation und Spektakel, sondern um ein Verständnis für die Hintergründe eines Verbrechens, die Menschen, die darin verstrickt sind und darum, wie unsere Justiz funktioniert. Viele kennen Heike Borufka auch aus ihrem sehr erfolgreichen Podcast Verurteilt. Der läuft beim Hessischen Rundfunk. Dort zeigt sie, zusammen mit ihrem Gesprächspartner Basti Red, dass wahre Kriminalfälle viel mehr sind als Blut, Täterprofile und dramatische Wendungen. Es gibt also kaum einen kompetenteren Menschen als Heike, mit dem ich über verbrecherische Frauen reden könnte. Und jetzt ist mir Heike aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Heike, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, für mich ist es tatsächlich eine große Ehre.
Du bist ja nicht nur seit vielen Jahren Gerichtsreporterin, sondern machst auch noch einen sehr erfolgreichen Gerichtspodcast. Verurteilt heißt der dann eben auch passenderweise. Da sprichst du über echte Kriminalfälle, echte Gerichtsurteile, das echte Leben und das deutsche Justizsystem. Lass uns doch da mal reinhören.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
Das sind wir mit einer Spezialfolge im Sommer 2025. Wir haben für diese Spezialfolge unser Studio verlassen und wir sind in den Knast gegangen. Genauer ins hessische Frauengefängnis nach Frankfurt-Bräunkesheim und noch genauer in den offenen Vollzug. Was bedeutet, wir sind neben den hohen Mauern, noch vorm Stacheldraht und vor den vielen Schlössern, für die nur wenige Menschen Schlüssel haben. Wir sind
Heike,
hier.
Das war ein Ausschnitt Jenny, aus Jenny. Einer speziellen Folge deines Podcasts.
Jenny heißt in echt nicht Jenny, wie sie Knast. Heißt, bleibt
und
unser Geheimnis, Fall, um ist auch nicht wirklich ja wichtig.
Krass.
Ihr kennt Jenny
ja, das war ein
vielleicht
richtig
schon.
Krasser Fall,
über sie und ihren Fall haben
viele
wir,
Fälle,
über die wir reden, und 80
polarisiert,
gesprochen.
Weil
die Folge
es halt um eine
heißt,
Mutter geht,
sie wollte Ruhe, Mutter vergiftet
hat, die aber keine Mörderin ist, die dieses Kind überhaupt nicht umbringen wollte, sondern die selbst immer von einem Unfall geredet hat und ich neige auch dazu, auch wenn ich weiß, natürlich gibt man keinem kleinen Kind Schlaftabletten, schon gar nicht Schlaftabletten für Erwachsene etc. Aber ich habe versucht, als wir die Folge über sie gemacht haben, auch zu vermitteln, hier Leute, jeder, der ein Kind hat, und ich habe wirklich ein Anfängermodell gehabt, der weiß, wie die einen an den Rand bringen. Das Erfreuliche
du meinst,
war
ein Anfängermodell als Kind?
Ja, also damit bezeichne ich ein Kind, das relativ unkompliziert war. Also das, ich hatte kein Schreikind. Die hat mich nicht sehr strapaziert, aber nur im Vergleich zu anderen. Und das weiß ich. Und ich habe mir damals immer gedacht, das so arbeite ich, also versuche ich auch zu arbeiten. Vergiss das nie. Vergiss das nie. Verklär nicht alles am Ende. Und das ist mir in diesem Fall so aufgefallen und ich habe tatsächlich von Frauen, von Müttern nach der Folge auch die Rückmeldung bekommen, danke, dass es mal jemand gesagt hat, dass es eben nicht so einfach ist und dass die einen an den Rand bringen. Und natürlich gibt man denen keine Beruhigungsmittel, natürlich gibt man denen auch keine Schlaftabletten, aber diese
aber
Frau
man will
ist,
vielleicht einfach seine Ruhe haben
die
irgendwann.
Die konnte nicht mehr und war selber tablettenabhängig so. Und das war die eigentliche Folge. Und normalerweise endet ja mein Job immer an der Knasttür, dann ist Schluss. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich die Chance bekommen habe, diese Frau wiederzutreffen, nämlich am Ende ihrer Haft. Also kurz bevor sie entlassen worden ist, als sie vorbereitet worden ist auf die Entlassung, also als sie schon Freigang hatte und all sowas. Das war wirklich beeindruckend. Und im Knast hat die sich total zu ihrem Vorteil verändert. Nicht nur optisch, weil ihre Zähne gemacht worden sind und so weiter, sondern glaube oder ich hoffe, ich wünsche es mir so sehr, dass sie ein gelungener Fall von Resozialisierung ist. Und da durften wir eben in dieses Gefängnis rein und durften mit ihr reden. Und das war im Grunde genommen nur der erste Schritt. Das ging dann weiter. Folgte dann eine ganze Woche, die ich im Frauengefängnis verbringen durfte.
Sag mal, du bist ja seit sehr vielen Jahren fast rund um die Uhr mit Verbrechen beschäftigt. Wie viel kriminelle Energie hast du denn eigentlich selbst?
Relativ wenig, also die ich habe, verrate ich jetzt nicht so, aber
schade,
weil das ist so pubertär, was ich manchmal mache. Das ist beim Wiegen nicht ganz ehrlich sein manchmal, aber ich betone nur in großen Supermärkten, ich würde das niemals im kleinen Einzelhandel machen. Manchmal erwische ich mich bei so Sachen.
Aber du musst ja von Verbrechen auf eine besondere Weise fasziniert sein, sonst würdest du dich ja nicht so viel und über so lange Zeit damit beschäftigen, oder?
Das sind die Menschen, die mich interessieren. Also es ist das Verbrechen nicht per se. Also ich gehe da nicht hin, um mich mal möglichst schön zu gruseln und das im echten Leben, was ja immer noch ein bisschen gruseliger oft ist, als wir das so in der Fiktion kennen. Ja, natürlich spielt auch immer ein bisschen Voyeurismus eine Rolle, vielleicht sogar ganz viel Voyeurismus. Aber was mich interessiert, und das ist von Anfang an so, ist, wo ist der Punkt, an dem es schiefgegangen ist? Was ist da passiert im Leben eines Menschen,
dass er in eine Richtung abgebogen ist, die falsch ist?
Ja, und umgekehrt könnte man sagen, ich bin total dankbar dafür, wie wenig das eigentlich passiert, dass die Menschen falsch abbiegen im Verhältnis dazu, was alles so in deren Leben passiert. Ich weiß, es wird immer so abgetan mit, ach ja, hat schlechte Kindheit gehabt, ich hatte auch eine schlechte Kindheit, bin auch kein Mörder geworden. Jo, dann denke ich immer, Glück gehabt, ist doch toll, dass es so ist. Da kannst du auch stolz drauf sein, dass es gut gegangen ist, aber
es hätte auch in die andere Richtung gehen können.
Ja, der Grat ist so schmal, ganz, ganz, ganz schmal. Und jeder, der starke Gefühle kennt, ich kenne die, Der weiß doch, was die mit einem anstellen können. Das ist doch ganz erstaunlich, was das in Menschen auslöst. Und das gilt natürlich auch für Gefühle wie Eifersucht oder Neid oder sowas. Das sind wir doch mal ehrlich. Jeder von uns kennt irgend sowas. Und jeder von uns war doch schon in einer Situation, wo
er dachte, den bringe ich um.
Ja, oder aber, wo er am Steuer saß, vielleicht doch mal auf sein Handy geguckt hat oder einfach nur abgelenkt war, warum auch immer, weil er in Gedanken war oder so und hinterher gedacht hat, boah, Glück gehabt, dass es gut gegangen ist, obwohl ich den Zebrastreifen übersehen habe oder noch schnell über die Ampel gefahren bin. Also das ist ganz schmal, dieser Grat, finde ich.
Was ich so lustig finde, ist, dass ja selbst bei Loriot, dem Komiker, es eine Szene gibt, also die heißt Szenen einer Ehe, wo der Mann über seine Frau sagt, ich bringe sie um, eines Tages bringe ich sie um. Und das alles in einem komischen Zusammenhang. Aber damit hat Loriot es eigentlich doch auf den Punkt getroffen, dass wir alle mal solche Gedanken haben, weil wir einfach so empört sind und so wütend sind.
Ja, und weil da so irgendwelche Urgewalten in einem auch toben, die man doch nicht immer gut unter Kontrolle bringen kann. Also es soll ja kein Aufruf jetzt dazu sein, das zu verniedlichen oder irgendwie klein zu reden, das will ich überhaupt nicht. Also ich finde das durchaus richtig, dass wir ahnden und dass wir verfolgen, wenn jemand gegen unsere Regeln verstößt. Das finde ich total richtig. Und das ist der eine Teil, also dass ich mir diese Frage stelle. Und der andere Teil ist schon auch, dass ich denke, wir müssen immer auch auf die Justiz gucken. Aus gutem Grund ist das bei uns alles öffentlich. Es soll keine Geheimjustiz geben. Nur ist es aber so, dass die meisten Menschen das entweder nicht wissen oder vielleicht auch nicht hingehen wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür haben. Und deshalb finde ich es wirklich richtig wichtig, dass zumindest wir JournalistInnen da einfach drauf gucken und da drin sitzen und darauf achten, dass da nichts geschieht, was wir nicht mehr wollen.
Ich meine, inzwischen achtet ja schließlich auch unsere Rechtsprechung darauf, in welcher Situation Menschen ein Verbrechen begehen oder sich eines Deliktes schuldig machen.
Ja, das ist tatsächlich die große Errungenschaft, finde ich, auch unseres Strafrechts. Und das ist tatsächlich auch der tiefe Grund, warum ich diesen Podcast mache. Das ist nicht, um die Leute zu unterhalten. Wenn die unterhalten werden, freue ich mich. Das ist auch in Ordnung so. Aber vor allen Dingen versuche ich denen zu sagen, guck mal, Rechtsstaat ist eine richtig anstrengende Angelegenheit. Das muss man aushalten. Und das ist manchmal, das geht mir ja gar nicht anders, das ist manchmal total schwer auszuhalten. Und trotzdem ist es richtig, dass es so ist, weil wie schnell kannst du dich selber erwischen, haben wir ja jetzt drüber geredet. Und wie froh bist du dann um all diese Errungenschaften, wie Unschuldsvermutung, wie jeder hat das Recht, einen guten Verteidiger, eine gute Verteidigerin an seiner Seite zu haben. Das ist so wichtig. Und im Zweifel sprechen wir die Leute frei. Wenn es nicht reicht, dann reicht's eben nicht.
Ich finde, bei deinem Podcast lernt man echt viel über das deutsche Justizsystem. Also dafür kann ich nur Werbung machen.
Oh, das freut mich sehr.
Sind denn Kriminalfälle in deinem Kopf, die dich so beeinflusst haben, die so eindrücklich waren, dass du sie nie vergessen hast?
Naja,
ohne dass du jetzt irgendwie 100 Fälle aufzählen musst.
Nein, ich zähle keine 100 Fälle auf. Also es gehen tatsächlich die Fälle schon auch an mich, die was mit mir zu tun haben. Also zuletzt war das der Fall Eileen. Das ist eine 14-Jährige, die in der Nähe von Freiburg nicht mehr nach Hause gekommen ist. Eine Woche lang wurde nach ihr gesucht und am Ende stellte sich raus, dass sie mit Fotos erpresst worden ist von einem Mann, der sich als Sugar Daddy ausgegeben hat. Sie wollte einfach ein bisschen Geld verdienen. Halt, würde fast sagen, wie eine typische 14-Jährige, die vielleicht ein bisschen frühreif ist. Ich war das auch. Deswegen geht dieser Fall mir so nah. Also mir wäre sowas Ähnliches passiert. Der Typ hat sie dann erpresst mit diesen Fotos. Und die größte Erpressung war eben, ich zeige es deinen Eltern. Wenn du mir jetzt nicht sagst, wo du wohnst, dann hat er sie verschleppt und dann hat er sie umgebracht und hat sie in einen See geworfen. Und dann dauerte es eine Weile, bis sie gefunden worden. Das ist ein ganz fürchterlicher Fall, auch weil sich weil ich die Mutter vor Gericht erlebt habe und weil ich da alle Seiten so spüren kann. Also die Eileen, die mit 14 sich halt für klüger hielt, als sie war, die hat das tatsächlich nicht ganz schlecht gemacht, aber sie ist eben nicht aus dieser Nummer wieder rausgekommen und hat am Ende mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und diese armen Eltern, die sich natürlich diese Vorwürfe machen, die sie sich nicht machen müssen, weil der Einzige, der die Verantwortung dafür trägt, ist eben der Typ, der dieses Mädchen umgebracht hat. Also das ist...
Und den hat man gefunden verurteilt?
Ja, den hat man gefunden, den hat man verurteilt. Aber das ist auch sowas gewesen. Der hatte nie eine Chance im Leben. Also der ist so in jeder Hinsicht verwahrlost groß geworden. Da gab es nichts an Fürsorge, nichts, gar nichts. Nicht einmal frische Klamotten, ordentliches Essen, überhaupt nichts. Keiner hat sich um diesen Jungen und seine Geschwister gekümmert. Und das rechtfertigt gar nichts, aber... das ist so ein Fall, wo man wirklich aushalten muss, dass man eigentlich nichts anderes kann, als den, der ist erst Anfang 30, als ihn einfach wegzusperren. Ich finde das ganz furchtbar, weil ich immer noch daran glaube, dass wir immer versuchen müssen, gerade junge Menschen, aber eigentlich alle, wieder auf diesen richtigen Weg zurückzuführen, weil wir als Gesellschaft da ja was von haben. Also wir haben ja was davon, wenn wir die nicht wegsperren. Das befriedigt höchstens mal so ein paar niedrige Instinkte, die wir alle in uns tragen. Aber ansonsten hilft es nicht
weiter. Naja, man hätte sich früher um ihn und seine Geschwister offenbar kümmern müssen. Weißt du, das erinnert mich an einen Fall, über den ich mal als Reporterin recherchiert und geschrieben habe. Da ging es um einen Jungen, der war so 16, 17, aber geistig nicht so ganz auf der Höhe seines Alters. Und er hat immer mit einem sehr viel jüngeren Mädchen aus dem SOS-Kinderdorf gespielt. Die war irgendwie 8 oder 9. Und er hat sie irgendwann mal in einen großen Plastiksack gesteckt, hat eine große Schleife rumgebunden und hat gesagt, ich habe sie verpackt wie ein Bonbon. Und das Mädchen ist gestorben, aber es war eigentlich so ein tragischer Fall, weil er wollte keinen Mord begehen, er wollte sie schön zurechtmachen. Ich habe sie verpackt wie ein Bonbon. Ich vergesse das nie. Sag mal, hattest du denn irgendwann bei einem Prozess das Gefühl, hier geht es um sowas, also man redet ja von Klassenjustiz, ne? Also wenn Menschen aus unterschiedlichen Klassen unterschiedlich vor Gericht beurteilt werden. Hast du so etwas wie Geschlechterjustiz erlebt? Also, dass du das Gefühl hattest, hier steht ein Mann oder eine Frau vor Gericht und wenn sie ein anderes Geschlecht hätte, würde man anders mit ihr oder ihm umgehen?
Also mir fällt spontan quasi der umgekehrte Fall ein. Da ging es um das Opfer. Und das ist ein Fall, wo ich denke, der würde hoffentlich heute nie wieder so ausgehen. Das war ein Mann aus Frankfurt.
Wann war das? In welchem Jahr? Weil du sagtest, ja, das heute hoffentlich nicht mehr.
Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Das war
also gut 20 Jahre her.
Das war ein Mann, der ist nach Rumänien gefahren, lebte da in so einem Wohnwagen und in diesem Wohnwagen lockte er immer kleine Mädchen und den hat er sexualisierte Gewalt angetan. Dieser Mann ist freigesprochen worden mit folgender Begründung, das hat mich damals schon empört, mit folgender Begründung, also die bieten sich dort ja an und die machen ja sowieso nichts anderes, das kann man ja dem Mann nicht vorwerfen, dass er da hinfährt und das ausnutzt. Und da ist er freigesprochen worden.
Vor einem deutschen Gericht?
Vor einem deutschen Gericht. Und es war in diesem Prozess eine damals noch junge Staatsanwältin, die war unglaublich kämpferisch. Das hat mir so gut gefallen. Die hat alles probiert. Die hat dieses Gericht abgelehnt. Die hat gemacht, was sie konnte, um dieses Urteil zu verhindern. Und trotzdem ist es gesprochen worden. Das fand ich so schrecklich. Aber ich glaube, das ist zumindest meine Beobachtung, da hat sich viel getan. Und zwar zum Guten für die Opfer. Also so diese ganzen Fälle von sexualisierter Gewalt beginnen mittlerweile fast immer vor den Landgerichten, nicht mehr vor den Amtsgerichten. Bewährungsstrafen
kommen nicht. Das heißt, vor einer höheren Instanz.
Ja. Und den Angeklagten wird in der Regel auch immer gesagt, pass mal auf, wenn du redest, wenn du gestehst, ersparst du dem Opfer oder der Geschädigten, ist wahrscheinlich das bessere Wort, weil Opfer immer so was Passives ist. So, da ersparst du der Frau, dem Kind, dem der Geschädigten die Aussage vor Gericht und das rechnen wir dir dann an. Und trotzdem gibt es deutlich, wirklich deutlich höhere Strafen als früher.
Und hast du denn die Erfahrung gemacht, dass viele Täter dieses Angebot annehmen und dann die Mädchen und Frauen, die sie zum Opfer gemacht haben, tatsächlich am Ende noch ein bisschen schützen?
Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das geschieht, weil sie dem Opfer helfen wollen oder wie du hast es eben sehr schön formuliert, die sie zum Opfer gemacht haben. Das ist eigentlich die genau richtige Formulierung. Oder ob es nicht viel mehr darum geht, dass sie halt selber mit weniger rauskommen wollen.
Ja, und dass sie schachern wollen und dealen wollen und so. Lass uns doch mal über Frauen als Täterinnen sprechen. Wie häufig begegnen dir denn Frauen vor Gericht als Täterinnen?
Im Verhältnis relativ wenig. Deswegen meistens, wenn ich so allgemein rede, gender ich nicht, weil die meisten, die ich vor Gericht erlebe, sind Männer. Tatsächlich ist es aber so, wenn man unseren Podcast hört und kennt, wir haben überproportional viele Frauen da drin als
Täterin.
Weil es
so interessant ist, ja, so wenn ist Frauen es zu Täterin werden.
Weil es interessant ist, weil die Straftaten interessanter sind. Das ist eine schwierige Formulierung, das weiß ich. Aber weil die auch als Angeklagte häufig interessanter sind, finde ich.
Was sind das denn für Fälle, Verbrechen oder Delikte, die Frauen in der Regel zur Last gelegt werden? Gibt es da ein Muster?
Nee, glaube ich nicht. Also ich war ja eine Woche, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, eine Woche im Frauengefängnis und da kann man klar sehen, die Masse dort sind einfach drogenkranke Frauen, die wegen Beschaffungskriminalität dort sind. Die würde ich alle komplett rausstreichen, weil in diese Prozesse, die sind nicht interessant. Also an den Frauen ist, wenn überhaupt, interessant, wie kann ich das schaffen, dass die nicht mehr im Gefängnis landen? Oder, das ist das Interessante, was ich in diesem Frauengefängnis gelernt habe, das hat mir ein Bediensteter erzählt, der aber nicht aus dem Justizvollzug kommt, sondern der dort die Ausbildung macht. Und der hat gesagt, ich liebe diese Frauen hier so sehr und ich bin so froh, wenn die dann wiederkommen, weil meistens geht's denen schlecht, aber ich weiß, die leben noch und dann peppeln wir die hier auf. Und das haben uns die Frauen auch erzählt, weil die haben einen strukturierten Tagesablauf, die müssen nichts machen, um was zu essen zu bekommen. Also ja, die gehen da arbeiten und so, das machen die auch richtig engagiert, so habe ich das jedenfalls erlebt. Das machen die total engagiert und sie haben halt wieder ein bisschen Hoffnung, dass sie es vielleicht doch beim nächsten Mal schaffen. Die Wahrheit ist, dass die meisten es nicht schaffen und dann
sind die dort auf Entzug im Knast?
Ja, die kriegen Entzug und die bekommen auch Therapie, so sie das wollen. Und vor allen Dingen können sie da arbeiten gehen und sie kriegen einfach ordentliches Essen und sie schlafen nicht auf der Straße, sondern sie haben da ein Bett und sie haben einen klaren Tagesablauf und vor allen Dingen, sie werden wertgeschätzt für das, was sie tun.
Gibt es denn nach deiner Erfahrung grundsätzliche Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen TäterInnen?
Ich muss jetzt endlich mal was klarstellen, denn ihr diskutiert das Thema ja völlig falsch. Alle reden neuerdings darüber, dass Frauen genauso kriminell sein könnten wie Männer. Und ich denke mir, Leute, ernsthaft? Können wir bitte kurz realistisch bleiben? Frauen, Verbrechen. Für echte, solide Kriminalität sind Frauen einfach nicht gemacht. Dafür braucht's Kälte, Brutalität, einen strategischen Plan. also Skills, die klar nicht in eurem Bereich liegen? Ist Biologie oder Evolution oder irgendwas dazwischen? Ich sag's euch ganz offen. Frauen sind für echte Kriminalität einfach nicht hart genug. Nein, nein, wartet, ich erklär's euch. Nicht aufregen, erst zuhören. Ich hab mir da Gedanken gemacht. Selbst wenn eine Frau tatsächlich mal etwas Illegales tut, dann ist das meistens etwas Symbolisches. Ein bisschen Betrug, ein kleiner Giftanschlag zu Hause, emotionale Sabotage in einer WhatsApp-Gruppe. Aber richtige Verbrechen? So mit Organisation, Planung, Gefahr? Sorry, aber da reicht's einfach nicht für. Wenn eine Frau tatsächlich mal etwas Schlimmes tut, ist das immer so unabsichtlich, aus Versehen. Emotionaler Betriebsunfall. Huch, jetzt habe ich wohl jemanden vergiftet. Aber es war eigentlich nur, weil mich Kevin verlassen hat und der Vollmond so hell war. Ihr kennt das doch. Und wenn eine Frau dann erwischt wird, heißt es sofort, sie war verzweifelt, sie war manipuliert, sie war emotional überfordert. Bei Männern dagegen keine Gnade.
Der Mansplainer behauptet ja, Frauen sind fürs echte Verbrechen nicht hart genug und nicht professionell kriminell. Aber du hast da ganz andere Erfahrungen.
Ja, ja, ich habe da in der Tat andere Erfahrung und würde fast sagen, schön wäre es, wenn es so wäre. Ist es aber.
Damit wir Frauen nicht die besseren Menschen wären.
Ja, also wir sind vielleicht andere Menschen, aber vielleicht, weiß ich nicht. Aber nee, ist nicht so. Also sagen wir mal so, mir hat mal ein Anwalt gesagt vor vielen Jahren, dass er viel, viel lieber Frauen verteidigt. Und zwar deshalb, weil die nicht rumheulen. Also die heulen schon auch, aber dann krempeln die Ärmel hoch und sagen, so was machen wir jetzt. Während Männer, und jetzt zitiere ich diesen männlichen Anwalt, während Männer auf die Oma schwören, auf die Mutter schwören, auf alles, was ihnen lieb ist, dass sie das nie wieder machen und dass es eigentlich nur so passiert ist. Und das deckt sich tatsächlich ein bisschen mit meiner Beobachtung vor Gericht. Ja, ich erlebe da schon auch weinende Frauen, aber die weinen irgendwie so leise. Die weinen nicht so laut. Also da wird nicht so rumgejammert und die Schuld ständig bei anderen gesucht. Aber vielleicht sind wir auch so
sozialisiert. Dabei ist ja das Bild von Frauen genau anders, ne? Als ja. Würden sie sozusagen die Tränen einsetzen.
Ja, ja, aber ich habe das Gefühl überhaupt nicht. Die setzen nicht die Tränen ein, die fließen. Ja, das ist schon so. Und wenn die dann gefragt werden, brauchen sie mal Pause, sagen die in der Regel nein. Während Männer... Also das ist ein, ich erlebe das als Gejammer. Ich erlebe das tatsächlich sehr viel mehr als Gejammer, weil ihnen klar ist, in welcher ausweglosen Situation sie sind. Oder aber wir haben halt die, die halt alles komplett leugnen. Und das habe ich bei Frauen tatsächlich auch nicht, dieses Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, dass die sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir da am besten wieder rauskommen.
Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe, selbst wenn es ein Verbrechen
ja.
war.
Also ich teile deshalb tatsächlich das, was vor Jahren dieser Anwalt zu mir gesagt hat. Mir hat auch mal ein Vorsitzender Richter erzählt, dass ihm auffällt, wenn sie hinten im Richterzimmer dann so diskutieren, dass auf Tränen von Frauen sehr viel heftiger reagiert wird als auf Tränen von Männern. Also die erweichen offensichtlich mehr. Als die Tränen der Frauen, ja, das hat er mir erzählt. Und jetzt muss man wissen, in diesem Hinterzimmer, da, das ist ja quasi so ein, da darf man alles sagen. Also da darf man alles aussprechen, auf dem Weg hin zu einem möglichst gerechten Urteil, wobei das Wort gerecht immer schwierig ist, was, wenn es um Strafjustiz geht, finde ich. Und da ist erstmal alles erlaubt. Und das hat der mir mal irgendwann erzählt. Ich kann das überhaupt nicht prüfen, weil ich darf da nicht rein. Und da herrscht das Beratungsgeheimnis. Und noch nie hat mir jemand im Detail erzählt, was da hinten besprochen worden ist. Da
muss ich wirklich dran. Aber es kann natürlich gut sein, dass Leute, die professionell mit StraftäterInnen zu tun haben, immer den Verdacht haben, dass Frauen das strategisch einsetzen, ihre Schwäche, weinen, vielleicht auch auf eine besondere Art vor Gericht aufzutreten, eben besonders weiblich, und dass Männern das egal ist. Und aufgrund dieses Vorurteils wird es dann besonders kritisch beobachtet,
ja,
oder?
Aber interessanterweise hat dieser Vorsitzende Richter, das war ein, der ist schon lange nicht mehr im Dienst, und es war damals schon ein aus meiner Sicht älterer Mann, der hat mir erzählt, dass die Frauen immer so hart drauf reagieren, wenn die Frauen weinen. Er selber würde immer so weich werden, wenn die weinen. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich fand das ganz interessant als Beobachtung.
Ja, nach dem Motto, wir Frauen durchschauen andere Frauen eher. Vielleicht liegt es daran, dass sich die Staatsanwältin oder Richterin das einbilden?
Ja, aber dagegen spricht, dass wir mittlerweile relativ viele Frauen in den Gerichten sitzen haben, die entscheiden. Das hat sich ja völlig verändert. Früher war das mal eine dazwischen und heute haben wir ganze Kammern, in denen drei Richterinnen sitzen und kein Mann. Also da sind dann vielleicht die ehrenamtlichen Richter männlich.
Also an einer Stelle hast du ja den Mansplainer schon total entlarvt, also nach dem Motto, Frauen treten eigentlich fast härter auf. Aber wie ist das denn mit Gewalt? Es gibt ja auch das Vorurteil, dass Frauen weniger brutal sind und seltener schwere Gewalttaten ausüben. Nun wissen wir natürlich, dass zum Beispiel es sehr viel mehr Mörder als Mörderinnen gibt. Also da ist das schon ein Beweis. Aber sind Frauen, wenn sie Gewalt ausüben, tatsächlich weniger brutal?
Nö, kann ich nicht finden. Also wenn ich an die Prozesse denke, in denen ich war, da sind schon sehr, sehr brutale Dinge dabei. Ich war bei einer Serienmörderin, die hat mit ihren bloßen Händen drei Menschen erwürgt. Das muss man mal schaffen, weil da drehe ich ja nicht einmal zu und dann ist der Mensch tot, sondern das geht über Minuten. Da brauche ich erstens viel Kraft und zweitens muss ich das aushalten können, weil der Mensch sich ja wehrt dagegen. So, also das haben wir auf beiden Seiten. Interessanterweise bin ich dieser Frau tatsächlich wieder begegnet in meiner Woche im Gefängnis und habe mich auch mit der unterhalten. Die sitzt schon sehr lange mittlerweile ein und hat auch noch eine Weile vor sich, gegen die ist die Höchststrafe verhängt worden, also auch die Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Die hofft natürlich darauf, dass sie so sehr an sich arbeitet, dass man ihr irgendwann glaubt, dass sie nicht mehr gefährlich ist. Und diese Frau habe ich im Gefängnis als eine unglaublich weiche Person erlebt. So, und, ich konnte mir das gar nicht vorstellen.
Was hat sie denn als Motive für ihre drei Morde angegeben?
Ich habe sie gefragt, als ich sie wiedergesehen habe. Und da wir ja ganz alleine waren, habe ich sie gefragt, warum sie das gemacht hat. Und sie sagt, sie kann es nicht mehr beantworten. Sie wäre völlig strukturlos damals gewesen. Die hat auch so wahnsinnige Sachen gemacht. Also die erwürgten Menschen nimmt die EC-Karte und holt aus dem Automaten 220 Euro. Ich habe sie auch gefragt, als ich sie getroffen habe, warum haben sie 220 Euro gezogen? 220, muss man auf Notenauswahl gehen? Kommt man denn auf so eine Idee? Aber sie sagt, sie weiß es nicht mehr. Sie stand komplett neben sich. Sie kann das nicht mehr sagen. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, in diesem Prozess gegen sie hat es einen Gutachter gegeben, der hat sie als hochgradig manipulativ beschrieben. Möglicherweise bin ich jetzt einfach nur auf diese Frau reingefallen. Keine Ahnung, wenn sie wirklich so manipulativ ist. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, sondern ich war sehr hin und her gerissen von dieser Begegnung. Ich hatte zum Beispiel gar keine Angst vor dieser Frau, dass sie mir vielleicht auch was tun könnte. Also wir waren ja jetzt nur sehr eng beieinander. Ja, es war im Gefängnis, da sind immer Leute in der Nähe, aber es kann schon auch da mal schnell gehen. Das hatte ich gar nicht. Und eine andere Frau, die hat ihren Partner umgebracht und hat den mit der Kettensäge zersägt. Also weiß jetzt nicht, ob das...
Oh Gott, also sag wirklich das klassische Bild mit der Kettensäge?
Ja, aber auch das muss man mal schaffen. So, also das kostet ja auch Kraft. Jetzt mal unabhängig von all den Tabus, die ich damit brechen muss.
Und das Blut spritzt.
Ja. Oh Gott. Also so viel dazu, dass Frauen immer solche zarten Verbrecherinnen sind. Die aus Versehen halt mal morden. Ich glaube, aus Versehen zersägt man niemanden mit der Kettensäge.
Nicht wirklich. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, wie du Frauen vor Gericht erlebt hast. spielt denn eigentlich das Erscheinungsbild von Frauen vor Gericht eine Rolle? Die Kleidung, die sie tragen, das Auftreten, die Mimik. Spielt das bei Frauen eine größere Rolle als bei Männern?
Nee, ich glaube, das spielt generell eine Rolle.
Oh, in welcher Hinsicht?
Ich weiß von guten Verteidigern, dass sie ihren Mandanten, egal ob männlich oder weiblich, immer sagen, wie sie sich anziehen sollen vor Gericht.
Aha, und wie soll ich mich vor Gericht anziehen?
Wenn ich stark tätowiert bin, dann lange Arme.
Aha.
Wenn es um ein Vermögensdelikt, Betrug oder sowas geht, dann besser nicht zu schick.
Und kein Goldkettchen.
Kein Goldkettchen besser. Wenn es um ein Gewaltdelikt geht, dann besser schicker anziehen, also ein bisschen ordentlicher anziehen. Niemals mit Kappe vor Gericht erscheinen, wegen Respekt und so. Also, aber ich glaube, das gilt für Männer wie für Frauen. Ich glaube auch, dass es da vor Gericht keinen Unterschied macht. Ich glaube nach wie vor, dass die gut aussehenden Frauen immer, und die auch so ein bisschen charmanter sind, die besser mit dieser Situation klarkommen. Ich meine, man muss mal überlegen, wenn man vor Gericht sitzt, ist man ja in einer völligen Ausnahmesituation.
Mhm.
Alle gucken einen an, es geht richtig um was in den meisten Fällen. Und das ist ja nicht nur, wenn lebenslang droht. Also ich würde nicht mal eine Woche ins Gefängnis gehen wollen. Das, also für mich würde es immer richtig um was gehen, egal weswegen ich angeklagt wäre. Und ich habe mehr den Eindruck, dass weniger das Aussehen es ist. Ja, das macht natürlich schon was aus. Gut aussehende lösen natürlich, ehrlich gesagt, auch in mir dieses Gefühl aus, das hätte ich nie gedacht. Ja, also immer noch erwische ich mich dabei.
Ich glaube, gut aussehende Menschen, Männer oder Frauen, haben es wahrscheinlich in vielen Situationen grundsätzlich
absolut
leichter.
Absolut.
Und
absolut.
Deswegen auch vor Gericht, offenbar.
Also ich glaube schon. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade die jüngeren RichterInnen das ganz gut können, wirklich den Menschen zu sehen, der da sitzt. Also aus gutem Grund spielt es ja in unserem Strafrecht eine große Rolle. Warum habe ich etwas getan? Also man versucht sich ja dem anzunähern, was ist in meinem Kopf vorgegangen? Und nicht zu sagen, du hast einen umgebracht, also kriegst du lebenslang Wiedersehen, das war's. Ja?
Mm.
Sondern immer zu gucken, warum ist was passiert. Und das, finde ich, machen die mittlerweile deutlich besser. Und ich bewundere das auch, dass man es schafft, so einen Schritt zurückzugehen und sich nicht davon leiten zu lassen, ist der mir sympathisch oder nicht. So, das ist manchmal richtig schwierig.
Das sind ja so äußere Faktoren, aber was doch sicherlich bei denjenigen, die ein Urteil sprechen, auch eine Rolle spielt, das sind so moralische Werturteile, aber eigentlich moralische Vorurteile. Also zum Beispiel, dass ich glaube, wir erschrecken alle sehr viel mehr, wenn eine Mutter ihr Kind umbringt, als wenn es der Vater tut. Beides ist ganz grauenhaft, aber einer Mutter wird das noch übler genommen. Hast du das so erlebt?
Also auch da habe ich das Gefühl, dass es weniger wird. Ich war im Fall Monika Weimar, die Frau, die ihre zwei Kinder, ich meine, es wäre 1988 gewesen, umgebracht hat. Monika Weimar hat im damaligen Zonenrandgebiet gelebt, in Nordhessen, an der thüringischen Grenze. Und hatte sich verliebt, hatte einen unglaublich lieblosen Ehemann, ist sehr früh Mutter geworden, hatte sich verliebt in einen US-amerikanischen Soldaten und irgendwann waren ihre beiden Töchter tot. Und dann hat die sich verstrickt die hat immer unterschiedliche Angaben gemacht und hat sich in Widersprüche verstrickt. Und noch heute sind alle, die mit diesem Fall beschäftigt waren, die einen sind sozusagen Team Monika Weimar und die anderen sind Team von ihrem Ehemann und glauben wechselseitig, der andere war's. Und diese Frau war, glaube ich, also ich glaube, dass sie die Mörderin ihrer Kinder war. Ich glaube, dass sie zu Recht deswegen verurteilt worden ist. Ich hatte damals das Gefühl, dass das Gericht, das letztinstanzliche Gericht, dass das ihr eine Brücke bauen wollte, weil ich glaube, dass dieses Gericht es genau so gesehen hat. Und da saß, das waren Männer damals, Männer, und zwar ältere Männer. Das fand ich sehr beachtlich, weil die auch das Gefühl hatten, wie ich, diese Frau war einfach so lieblos behandelt worden. Dann hat sie diesen Liebhaber gehabt. Dann hatte sie offensichtlich das Gefühl, alle setzen mich unter Druck. Das ganze Dorf guckt auf mich. Meine Familie setzt mich moralisch unter Druck. Das war im ersten Prozess eine Hexenjagd. Im dritten war es nicht mehr so. Und in diesem dritten Prozess hatte das Gericht ganz offensichtlich dasselbe Gefühl wie ich. Nämlich, da ist in diesem Auto, wo sie die Kinder dann am Ende offensichtlich umgebracht hat, da ist irgendwas passiert. Irgendein Milch ist umgefallen oder irgendwas war, oder ein Kind schrie. Und die hat einfach komplett die Nerven verloren und ist ausgerastet. Und das war eine Affekttat. Und dieses Gericht wollte ihr eine Brücke bauen, was aber nicht funktionierte, weil sie immer gesagt hat, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Bis zum Schluss hat sie das gesagt. Mittlerweile ist sie längst auf freiem Fuß, weil auch alle Gutachter am Schluss gesagt haben, okay, du hast verbüßt, du hast 15 Jahre gesessen, von dir geht keine Gefahr mehr aus. Das wird nie wieder passieren in deinem Leben, dass du irgendjemandem was tust. Also das war sehr früh, wo ich das Gefühl hatte, in der dritten Runde, da ist die Moral raus. Da sagt keiner mehr, und das waren wirklich Männer, alte Männer. Der eine war kurz vor der Pensionierung und hat ihm nicht gesagt, der Vorsitzende Richter, das macht man nicht. Man darf keinen Liebhaber haben und so weiter.
Und wir haben ja vorhin schon mal kurz den Bereich sexualisierte Gewalt angesprochen. Da hat sich ja auf jeden Fall etwas getan, gerade vor Gericht. Aber wie beobachtest du das? Denn hast du nach wie vor das Gefühl, ist, weil du ja auch auf die Richter und Richterinnen schaust, dass es da noch Unterschiede gibt, ob eine Richterin urteilt oder ein Richter?
Nein, das Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr. Aber ich habe sehr wohl das Gefühl, dass alles, was MeToo-Betroffene erzählen, richtig ist. Also das ist eher ein gesellschaftliches Problem. Ich finde, dass die Justiz ganz gut damit umgeht. Und zum Teil, ich habe es neulich mal erlebt, Strafen verhängt, wo selbst ich gedacht habe, das ist aber jetzt viel, im Verhältnis zu anderen Fällen. Da ging es um sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit einem geständigen Täter, wo der Gutachter gesagt hat, der hat richtig gute Chancen, weil der ist wirklich therapiewillig, der ist entsetzt über das, was er selbst getan hat, ein junger Mann, und wo das Gericht 8 Jahre verhängt hat und selbst ich gedacht habe, boah, was geben wir denn dann in anderen Fällen, wenn die schon so hoch ansetzen? Aber ich habe sehr wohl das Gefühl, dass nach wie vor Menschen, es gibt ja solche Prozessbesucher, die immer da sind. Ich sage bewusst Besucher, weil das sind jedenfalls in Frankfurt sind es fast alles Männer. Die gehen gerne in diese Fälle rein. Das fällt mir auf. Die gucken sich gerne sowas an und die gucken, glaube ich, ganz anders drauf, als ich darauf gucke. Also, oder andersrum, die interessiert ganz anderes daran, was nicht schön ist. Die sind auch immer enttäuscht, wenn sie dann rausfliegen, weil ein Opfer geschützt wird, wenn es dann aussagt.
Das sind eigentlich so Schmuddeltouristen.
Ja, ekelhaft. Ekelhaft. Ich finde das ganz furchtbar. Und ich bin immer froh, ehrlich gesagt, wenn dann Gerichte zugunsten dieser Opfer entscheiden, nee, raus mit euch. Ich habe aber von der Gesellschaft nach wie vor den Eindruck, dass Opfer alleine gelassen werden. Frauen, also vor allen Dingen Frauen werden alleine gelassen. So, und da wird eben immer noch gerne danach gesucht, ob der Rock nicht doch ein bisschen zu kurz war und warum sie denn nicht Nein gesagt hat. Das Gefühl habe ich weniger bei Staatsanwaltschaften. Aber das Problem bleibt natürlich, dieser Schritt, den die Opfer gehen müssen, um das überhaupt anzuzeigen. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle, weil die alles verlieren.
Und es ist auch bei Richterinnen so, dass du das Gefühl hast, es wird immer noch nach der Schuld der Frau ein Stück gesucht?
Nein, bei den Gerichten habe ich das Gefühl, gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil sogar.
Du meinst, ist das jetzt eben bezogen auf die Öffentlichkeit?
Ja,
oder?
Ja. Die sucht die Schuld bei den Frauen nach wie vor. Und die trägt sie auch da rein. Die trägt sie auch in diese Prozesse rein. Also das ist nicht mehr ganz so schlimm wie zu Zeiten, als es diese ganzen Gerichtsshows im Fernsehen gab und die Menschen meinten, wenn man in Gerichtssälen sitzt, dann kann man applaudieren oder seinen Unmut äußern oder so. Da haben die Gerichte auch ziemlich durchgegriffen und gesagt, stopp, hier wird nicht gegessen, hier wird nicht getrunken, das ist hier kein Kino, hier wird so viel Emotion rausgenommen, wie es nur irgendwie geht, um es möglichst sachlich behandeln zu können.
Was würdest du dir denn, wenn du auf die ganz vielen Jahre schaust, wo du vor Gericht gesessen hast, wo du Täter und Täterin erlebt hast und wo du eben uns allen, die wir das nicht regelmäßig tun, versuchst, ein Stück zu erzählen, wie es vor Gericht zugeht, damit wir schlauer werden? Was würdest du dir denn wünschen? Was müsste sich bei uns in der Gesellschaft mit Blick auf Täterinnen zum Beispiel ändern? Und was müsste sich vor Gericht ändern?
Also bei der Gesellschaft würde ich mir sehr wünschen, dass wir uns nicht so sehr über die Menschen stellen, die vor Gericht landen. Und jetzt sage ich mal bewusst landen. Das ist mir schon klar, dass die oft eigenverantwortlich da sind. Oder andersrum, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Aber ob sie dafür tatsächlich immer komplett verantwortlich sind, das wage ich stark zu bezweifeln. Ich würde mir wünschen, dass eine Gesellschaft, dass auch Gerichte viel, viel mehr darauf gucken, was kann ich eigentlich anderes tun, als die Leute immer nur ins Gefängnis zu schicken und sie dort irgendwie zu verwahren, weil wir nämlich da zu wenig Leute haben und weil es ja auch nicht gerne gesehen ist. Gesellschaften schreien ja sehr gerne nach Wasser und Brot und möglichst viel Arbeit im Gefängnis und sehen doch gar nicht, wie unglaublich wichtig es für uns alle wäre, wenn man mit diesen Menschen mal arbeiten würde, wenn man ihnen das geben würde, was in ihrem Leben ganz offensichtlich gefehlt hat. Das würde ich mir sehr wünschen. Und
bei dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, Frauen werden allein gelassen, wenn sie zum Beispiel, wenn ihnen sexualisierte Gewalt angetan wurde?
Ich würde mir so viel mehr wünschen, dass in diesem Fall es einfach viel mehr Solidarität geben würde. Das würde ja schon reichen. Es würde ja schon reichen, wenn wir hergehen würden und würden uns nicht überlegen, um Gottes Willen, ich würde mir wünschen, dass man denkt, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Aber es wird ja immer gedacht, oh, wie ist die denn da reingeraten? Warum hat die nicht Nein gesagt? Wieso ist die nicht weggegangen? Wieso hat die das sich gefallen lassen? Und da muss ich sagen, das haben die Gerichte deutlich besser verstanden als die Gesellschaft. Deutlich besser. Diese Fragen höre ich ganz selten. Und ich erlebe auch immer mehr, dass auch Verteidiger und Verteidigerinnen, die dann eben gerne mal die Glaubwürdigkeit des Opfers in Frage stellen, weil es hier ja fast immer um Aussage gegen Aussage geht. Es geht am Ende darum, wem glaube ich, weil ja keine Zeugen dabei sind und es dann oft auch keine objektiven Beweismittel gibt, weil zum Beispiel vergewaltigte Frauen duschen, die duschen sich, das kann man doch auch verstehen. Die duschen und duschen und duschen. Und das Schlimme ist, sie sollten es genau nicht tun. Aber was verlangen wir denn da von denen? Das ist doch schrecklich, ja. So, also das finde ich so schwierig und wir müssen denen viel mehr das Gefühl geben, du trägst überhaupt keine Verantwortung, gar keine. Und es gibt keinen Grund, dich zu schämen. Das tun die nämlich. Die schämen sich. Die Typen tun es oft nicht.
Heike, das war ein wunderbar interessantes Gespräch mit dir. Danke. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe, unsere HörerInnen auch.
Vielen Dank.
Also, mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Frauen können nicht sichtbar werden, wenn Medien vor allem darüber berichten, was Männer tun. Bei mir ist es anders.
Hallo Bascha, ich melde mich heute aus dem Tschad in Zentralafrika, genauer gesagt aus dem Flüchtlingslager Fashana, was ganz im Osten an der Grenze zum Sudan liegt. Und ja, Fashana war mal ein klitzekleines Dorf, aber mittlerweile leben hier an die 10.000 Menschen, die aus dem Sudan geflüchtet sind. Und was sofort auffällt, ist, dass etwa 80% davon Frauen und Kinder sind, die ihr Leben hier alleine stemmen. Aber was mich besonders beschäftigt, ist, dass über diesen Krieg im Sudan, der seit mehr als 2,5 Jahren wütet, einfach erschreckend lange kaum berichtet wurde. Wie so oft sind Frauen und Mädchen die Hauptleidtragenden und sehr viele davon haben extreme sexualisierte Gewalt erlebt. Die Sache ist einfach, die Vorstellung, dass mit der Flucht in den Tschad das Schlimmste überstanden ist, ist leider eine Illusion, weil in den Lagern fehlt es an absolut allem. Und vor allem für Frauen, die schwanger sind, wird diese Knappheit lebensbedrohlich. Und du erinnerst dich sicher an die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einfach sämtliche Hilfsprogramme abzuschaffen. Naja, also die Auswirkungen sind direkt und in voller Härte hier in diesem Camp zu spüren. Aber es ist nicht nur die USA. Also auch die UN muss Projekte streichen, weil Länder wie Deutschland weniger Geld zur Verfügung stellen für Hilfsprojekte. Und das klingt immer so nach Verwaltung und nach Zahlen und allem Möglichen. Aber für die Frauen in den Zelten hier in Fashana bedeutet das ganz konkret weniger Essen, weniger Schutz und vor allem weniger Überleben. Und was mich beeindruckt hat, war wieder die Solidarität. Also der Ort funktioniert, wenn man das irgendwie so nennen kann, aber vor allem, weil die Frauen ihn zusammenhalten. Aber das ist auch etwas, was sie eben nicht alleine stemmen können.
Hey Helena, danke, dass du uns von den sudanesischen Frauen erzählt hast, wie es ihnen nach ihrer Flucht ergeht. Helena Kreinsieg gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Wisst ihr, worüber sich manche HörerInnen aufregen? Dass Silke Burmeesters Kolumne, die ist ja ein fester Teil meines Podcasts, dass Silkes Kolumne sexistische Kackscheiße heißt. Klar, ich verstehe, dass sich manche von euch von dem Namen unangenehm berührt fühlen, dass ihr ihn zu hart oder vielleicht auch zu vulgär findet. Aber ich muss Silke in Schutz nehmen. Der Name der Kolumne stammt nicht von ihr, sondern von mir. Und es tut mir ja auch irgendwie leid. Aber sagt mal, wie soll man denn die alltägliche sexistische Kackscheiße, die uns ja ständig begegnet, wie soll man sie denn anders nennen als sexistische Kackscheiße? Hier kommt Silke mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich wieder mit einem schönen Aufreger. Einfach, weil man sich gar nicht nicht aufregen kann. Sie kennen ja Frauen. Und wenn Sie Frauen kennen, dann wissen Sie sicherlich auch, dass Frauen mittlerweile Auto fahren und auch ohne die Erlaubnis von Mann und Vater zum Beispiel arbeiten gehen dürfen. In Deutschland zumindest. Und wenn Sie schon mal die Zeitung gelesen haben oder im Internet was mit Informationen länger als 1,5 Sekunden angeguckt, dann haben Sie auch schon mal gehört, dass Frauen die Mehrheit in diesem Lande stellen. Dass sie 51,7% der Bevölkerung Deutschlands ausmachen. Lustigerweise kommt es jedoch immer wieder vor, dass es in den Medien Frauen und andere Minderheiten heißt, wenn auf den Umstand hingewiesen werden soll, dass neben Männern auch andere Menschen Dinge tun. Ämter bekleiden zum Beispiel oder bei der Feuerwehr mitmachen. Man könnte sagen, dass es lieb gemeint ist. Man möchte die Aufmerksamkeit auf Menschen lenken, die nicht aus den Vollen schöpfen, bei denen nicht durch Geburt mit Penis am Leib klar ist, dass ihnen die Welt offen steht. Also will man sie benennen und macht den Fehler nicht von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen zu sprechen, sondern von Frauen und anderen Minderheiten. Das mag an mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache liegen und den Schwierigkeiten, Mangel und Marginalisierung auseinanderzuhalten. Und ja, es sind beides Wörter mit M und A, N, L und E, sogar ein G haben beide gemeinsam. Aber was passiert, wenn dieser Fehler gemacht wird, ist alles andere als marginal oder von mangelnder Relevanz. Denn was folgt, ist die weitere Festschreibung von Frauen als nicht relevante Gruppe. Minderheiten haben das Problem, dass sie, bis auf wenige Ausnahmen, aufgrund ihrer geringen Anzahl den Kürzeren ziehen. Sie müssen sich den vielen beugen. Ausnahmen gibt es in der Regel nur dort, wo Geld und Macht ins Spiel kommen. So gibt es unter den 83,6 Millionen Deutschen nur 256 Milliardärinnen und Milliardäre, aber dennoch ist ihr Einfluss enorm. Generell gilt, Minderheiten sind die Dummen im Spiel. Oft fällt ihnen die Rolle zu, diejenigen zu sein, denen sich die anderen mit Wohlwollen zuwenden. Wie viel Wohlwollen gezeigt wird, hängt ganz von der Laune der Gebenden ab. Da heißt es, immer schön freundlich sein. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung diesen Minderheiten zugerechnet wird, dann nicht, weil man nicht zählen kann, sondern weil es dem Status entspricht, den man wahrnimmt und den man ihnen zugesteht. Die Formulierung Frauen und andere Minderheiten ist also nicht nur eine faktisch unkorrekte, sie ist auch eine marginalisierende. Ist sie auch unbewusst benutzt, ist ihre Wirkung doch die der Festschreibung, dass Frauen nicht zählen.
Danke, liebe Silke. Ich bin ja froh, dass dir der Name deiner Kolumne gefällt. Das weiß ich. Und was kommt jetzt? Eine kleine Gegenerzählung zu all dem Mist in der Welt. Denn es gibt ja auch gute Nachrichten. Heute geht es mir um ein Thema, das über das Überleben unseres Planeten entscheiden wird. Um die Klimakatastrophe. Kürzlich ist ja die Klimakatastrophe in Brasilien zu Ende gegangen und das Ergebnis ist ziemlich frustrierend. Aber an einer Stelle, und das ist die gute Nachricht, an einer Stelle hat die Europäische Union gemeinsam mit rund 90 Ländern ein starkes Zeichen gesetzt. Denn diese Staaten wollen für mehr Gleichstellung in der Klimapolitik sorgen. Sie haben sich verpflichtet, Frauen und Mädchen stärker an Entscheidungen über Klimaschutz zu beteiligen. Es geht also nicht nur darum, wer unter den Folgen des Klimawandels leidet, sondern auch darum, wer Lösungen mitgestaltet. Denn bisher sitzen bei großen Klimaentscheidungen meist Männer am Tisch. Das soll sich ändern. Frauen sollen künftig in Führungspositionen in der Forschung, der Energiepolitik und bei Nachhaltigkeitsprojekten gezielt gefördert werden. Das ist ein wichtiger Schritt, weil Klimakrise und soziale Gerechtigkeit zusammenhängen. Kurz gesagt, ohne Gleichstellung kein echter Klimaschutz. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich will euch nicht gehen lassen, ohne euch etwas mitzugeben. Diesmal von der amerikanischen Feministin und Journalistin Gloria Steinem. Gloria Steinem hat gesagt, der Feminismus ist die radikale Vorstellung, dass Frauen Menschen sind. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.